0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Leichtathletik-WM hatte heute ihren dritten Tag und es gab mit Caroline Schäfer eine Silbermedaille im Siebenkampf. Es gab allerdings auch eine Enttäuschung, unter anderem durch David Stoll im Kugelstoßen. Und darüber spreche ich jetzt wieder mit unserem Leichtathletik-Experten von meinsportradio.de, mit Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Andreas.
Tom, bevor wir uns aufs Tagesgeschehen stürzen, ein Wort von dir bzw. ein kleines Fazit von dir noch zu gestern, zu den 100 Metern der Männer. Justin Gatlin gewinnt, Usain Bolt wird in seinem letzten 100-Meter-Rennen nur in Anführungsstrichen Dritter. Wie hast du gestern das Ergebnis aufgefasst?
Ja, es war eigentlich ab dem Start zu sehen, dass Usain Bolt ein bisschen hinterherhängt und nicht mehr ganz den Zug, den er noch vor 2-3 Jahren hatte, macht sich doch bemerkbar, dass er immer wieder kleinere Verletzungen hat. Und ja, von daher mit Justin Gatlin, ich weiß nicht, wo es war heute, aber einen Kommentar gelesen dazu, so ein bisschen provozierend getitelt mit der Sieger, den der Sport verdient.
Ja.
Kann man einfach mal so stehen lassen.
Ja, es war halt sehr, sehr erstaunlich, wie Justin Gatlin ausgebuht worden ist und wie andere Leute gefeiert worden sind. Es ist ja dann schon so ein ganz kleines bisschen komisch, wie Usain Bolt abgefeiert wird. Wenn man sich die 30 besten Zeiten über 100 Meter aller Zeiten anschaut, dann ist nur ein einziger Sportler nicht des Dopings überführt worden. Und das ist Usain Bolt. Und da bleibt halt immer auch ein Restzweifel. Und den kann man nicht rausnehmen. Und dass dann dafür jemand wie Justin Gatlin da so abgestraft wird vom Publikum, das habe ich dann gestern schon ja sehr verwundernd zur Kenntnis genommen.
Ja, ich meine, bei Gatlin ist nochmal diese bisschen Sondergeschichte mit zweimal gesperrt, dann 8 Jahre bei der zweiten Sperre dagegen geschlagen, nach 4 Jahren wiedergekommen. Und ich glaube erst, dass die viele der Pfiffe gar nicht mal so unmittelbar gegen ihn persönlich, also zwar gingen, aber eher so gegen das Problem, was dahinter oder darunter liegt, gegangen sind, dass eben ja Geschichten auftauchen, wie dass der IAF-Präsident über seine Familie damit handelt, positive Tests verschwinden zu lassen und ähnliches. Und ich glaube, da ist so ein Justin Gatlin dann so ein bisschen das Poster-Child, wie es im Amerikanischen so schön heißt, für diese, ja, schwierige Phase.
Ja. Also Justin Gatlin gewinnt die 100 Meter. Usain Bolt hat jetzt noch die 4x100 Meter Staffel und wird dann jetzt da versuchen, die Goldmedaille zu holen. Aber lass uns mal zu den Wettbewerben von heute kommen. Und da haben wir einen Wettbewerb gehabt, den Siebenkampf der Frauen, der heute den zweiten Tag hatte. Und man hatte gestern schon so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass Nafisa Tutiam wohl nicht zu schlagen sein wird. Sie war in Götzis mit über 7000 Punkte aufgefallen, zum dritten Mal in der Geschichte des Siebenkampfes, dass eine Athletin über 7000 Punkte erzielt hatte. Und sie war heute nicht zu besiegen. Sie hatte wieder einen starken Speerwurf und gewann am Ende mit 6.784 Punkten. Sehr klar, aber vor Caroline Schäfer aus Deutschland und Anouk Vetter aus den Niederlanden. Das war ein sehr hochklassiger Siebenkampf und was ich persönlich sehr sympathisch fand, die Siebenkampffamilie, die Siebenkämpferinnen, da gönnt jeder der anderen den Erfolg. Das war sehr nett anzugucken heute.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja in der Vorschau schon so ein bisschen angesprochen, dass eben Nafisa Tutiam da mit deutlichem Vorsprung quasi reingeht, was so diesen Raum angeht, um an die eine oder andere Schwäche auszugleichen. Genau das hat sie getan. Und eben mit 6.784 Punkten, 200 Punkte unter Bestleistung quasi, aber noch eine absolute Weltklasse-Punktzahl. Und ja, dieses Bild, was du, glaube ich, da gerade vor Augen hattest, war das nach dem 8-Meter-Lauf, wo dann Caroline Schäfer und Anouk Vetter sich so in die Arme fallen. Beide etwas ungläubig, dass die jetzt Silber und Bronze gewonnen haben. Und ja, das spricht schon so für das, was du gerade sagtest, diese Siebenkampffamilie, wo eben jeder weiß, was der andere investiert und wo man einfach auch 4-5 Mal im Jahr 2 Tage aufeinander hockt und sich einfach auch in- und auswendig kennt irgendwann.
Ja. Was, wo sahst du die Pluspunkte von Caroline Schäfer während dieses Siebenkampfs? Hat sie diese Silbermedaille am ersten Tag geholt?
Ja, ich glaube, sie hat insgesamt einfach einen runden Wettkampf gemacht, hat sich keine großen Schwächen geleistet, hat im Kugelstoßen eine neue Bestleistung aufgestellt, damit so diese kleine Schwäche im Weitsprung abgefangen, wobei 20 Zentimeter unter der Leistung von Götzis jetzt auch nicht so schlecht sind, aber eben einfach überall ihr Leistungsvermögen bestätigt und dann eben mit 6.696 Punkten auch eine absolute Weltklasse-Punktzahl, also alles über 6.600 ist herausragend und ganz klar verdient auf jeden Fall da auf dem Silberrang gelandet.
Ja, sie war beim ZDF hinterher bei Norbert König und hat dort ihren Gefühlen quasi freien Lauf gelassen. Da hören wir jetzt mal rein.
Diesen Moment zum Genießen, ist eine jahrelange Arbeit, die dahinter steckt. Das habe ich endlich meine lang ersehnte Medaille bei den Aktiven. Endlich bin ich oben angekommen und es ist einfach ein Moment zum Genießen und ich freue mich da riesig drüber, das kaum in Worte zu fassen, was mir das bedeutet. Ja, es ist der Mehrkampf, da kann immer viel passieren, es geht immer Lauf und ab und sicherlich war mein zweiter Tag genauso gut. Ich habe jetzt 3 Mehrkämpfe auf hohem Niveau, auf einem Weltklasseniveau gebracht und das ist jetzt wirklich die wohlverdiente Belohnung und es ist einfach genial.
Caroline Schäfer gewinnt die Silbermedaille. Auch in ihrer etwas Wackeldisziplin Speerwurf hat sie dann mit knapp 50 Metern dann ein sehr gutes Ergebnis gebracht. Wir müssen natürlich über Claudia Salmann-Rath sprechen, die mit 6.362 Punkte Platz 8 erreicht hat. Salmann-Rath hat die ganzen 2 Tage über einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Sie war immer am Lächeln insgesamt. Wie beurteilst du ihre Leistung?
Ja, das hat sie, glaube ich, selber im Interview recht deutlich gemacht, dass sie zwar durchaus hier und da gute Aspekte gesehen hat, aber die Gesamtleistung eben doch nicht zufriedenstellend war. Hatte ja, meine ich, auch in Götzes war es mit über 6.500 Punkten eine neue Bestleistung aufgestellt, da war sie jetzt doch ein Stück von weg. Und ja, dem hat sie dann so ein bisschen damit Ausdruck verliehen, dass sie eben doch etwas geknickt war, dass es zwar der 8. Platz noch war, aber eben mit 6.362 Punkten doch etwas weniger als erhofft erwartet.
Ja, also Claudia Salmann-Rath auf Platz 8, auf Platz 4 Jorgelis Rodriguez aus Kuba mit 6.594 Punkten, Katerina Johnson-Thompson aus Großbritannien 6.558 Punkte. Man kann sich über das Niveau nicht so richtig beschweren des Siebenkampfes. Das war ein sehr, sehr guter Wettbewerb, oder?
Absolut, und es ist ja auch mit der Lettin, ist es Laura Ikaunica-Admidina, die ja bei den Hürden direkt am Anfang an der dritten Hürde sich verletzt hat. Quasi die Gegenspielerin ein bisschen von Caroline Schäfer aus dem Vorfeld ausgeschieden, die auch schon über 6.800 gemacht hatte. Also dafür, dass auch noch eine der 3 Besten des Jahres sich früh verabschiedet hat, vom Niveau her und auch von der Spannung her ein sehr, sehr guter Siebenkampf.
Ja, also der Siebenkampf, der überstrahlte die letzten beiden Tage insgesamt. Wir müssen allerdings auch über eine Enttäuschung sprechen aus DLV-Sicht. David Stoll, der letztes Jahr schon bei Olympia nur den 7. Platz in Anführungsstrichen erreicht hatte, ist heute als 10. nicht in den Endkampf, nicht in den letzten 3 Versuche gekommen. Die ersten 2 hatte er ungültig gehabt und im 3. konnte er die 20,82, die er gebraucht hätte, um die letzten 3 Stöße zu machen, nicht mehr erreichen, nur mit 20,80 Meter auf Platz 10. Er hat letztes Jahr den 7. Platz gehabt, dieses Jahr den 10. Platz. Die beiden Großereignisse sind nicht so richtig für ihn ausgegangen, obwohl er im Vorkampf sehr gut eigentlich aussah.
Ja, die Quali war sehr rund mit 1,41 im ersten Versuch direkt souverän ins Finale eingezogen. Auch die Vorleistung, ich glaube vor 3 Wochen war es, wo er mit 1,27 den mit Abstand besten Stoß des Jahres ja hingelegt hat. Und das fing heute an, er sagte es ja selber im Interview hinterher, beim ersten Versuch schon muss er ein zweites Mal ansetzen, weil er irgendwie ein bisschen das Gleichgewicht verliert und das war irgendwie so ein bisschen dann doch symbolisch für den ganzen Wettkampf, dass er seine Technik nicht gefunden hat und dann dementsprechend nicht die Sicherheit hat, aktuell da trotzdem dann irgendwie 21-20 rauszuwürgen, egal wie der Stoß aussieht.
Auch David Stoll hat sich den Fragen des ZDF gestellt, auch da hören wir mal gerade rein.
Das Einstoßen war richtig gut, war schön die Lockerheit da und dann, weiß auch nicht, wollte ich eigentlich direkt im ersten Rein raushauen, jetzt mal durch die Hände gegangen, dachte ich mir gut, das kann passieren, ja. War aber beim ersten schon links auf dem Balken oben drauf. Und dann, ja, der zweite nochmal genau das gleiche. Mir fiel es halt extrem schwer, aus rechts zu starten, also im Wettkampf dann. Ja, und den letzten, das war einfach nur noch Krampf, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wollte natürlich keinen lockeren Stoß machen, um am Ende Achter zu werden. Ich wollte schon rangehen, aber irgendwie war es halt nicht mal in der Position, wo ich reingekommen bin. Die Form war richtig gut. Das war ein rein technisches Problem. Das war einfach, ja, manchmal gibt es halt Tage, da kommst du schwer in den Wettkampf rein. Hab es eigentlich relativ entspannt genommen, weil ich kenne das, wenn der erste nicht so gut ist. Aber mir ist es dann schwer gefallen, darauf aufzubauen.
David Stoll also nur auf Platz 10. Sieger, beziehungsweise die Goldmedaille, ja, Thomas Walsh aus Neuseeland geholt, vor Joe Kovac und Stipe Sunic. Thomas Walsh mit 22,03 Meter, der einzige 22-Meter-Werfer heute, und Ryan Krauser nur auf Platz 6. Wie bewertest du das Ergebnis, beziehungsweise wie bewertest du den Wettkampf hier dieses Kugelstoßens?
Ja, man hatte sich, glaube ich, an so ein bisschen mehr erhofft, doch, nach den Vorleistungen dieses Jahr, dass eben die 22 Meter reihenweise gefallen waren. Ich glaube, alleine Ryan Krauser hatte 8 oder 9 Wettkämpfe im Vorfeld über 22 Meter. Geht er heute mit 21,20 raus. Das ist so ein bisschen ein Rückfall in die, quasi Eisenzeiten der US-Stoßer. Ich kann mich noch erinnern, eben so vor 10, 12 Jahren, die Generation um Reese Hoffer und so, die haben alle mal angereist, auch mit 22,50 und solchen Weiten. Und sind dann regelmäßig, wie jetzt eben Krauser, auch 1,5 Meter drunter geblieben. Also für ihn auf jeden Fall sehr enttäuschend, da so weit hinten zu landen, und von Thomas Walsh einfach ein runder Wettkampf. 5 Stöße über 21,60 Meter, dann im letzten Versuch nochmal 22,03, dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Also ein hochverdienter Sieger.
Ja. Auffällig war die hohe Anzahl der Drehstoßtechniker. Ist das die neue Technik, mit der man die Erfolge einfährt? Ich meine, früher gab es die auch schon immer, aber nur immer vereinzelt. Die Angleittechnik galt als die Technik, die die größeren Weiten verspricht, aber inzwischen hat sich das Blatt komplett gewendet, oder?
Ja, es scheint so. Heute waren es ja 11 Drehstoßer, nur David Scholl, der noch in Anführungsstrichen klassisch angleitet. Ist schwer zu sagen, ob das jetzt ein dauerhafter Trend ist oder ob nur eben, weil gerade die weltbesten Stoßer jetzt Drehstoßer sind, da der ein oder andere, wenn man in der Jugend, wenn die Entscheidung kommt, sich für die Drehstoßtechnik entscheidet. Aber es ist eben so, dass ja die Drehstoßtechnik ja noch ein bisschen mehr Streuung hat, wie man es heute auch gesehen hat bei Ryan Krauser mit 21,20, der es da auch nicht zusammengebracht hat. Also ich glaube schon, dass es aktuell die etwas beliebtere Technik ist, aber nicht, dass daraus jetzt ein langfristiger Trend wird, dass man irgendwann keine Angleiter wie David Stroll mehr sehen wird.
Ja, wir hatten heute auch noch 2 Marathonentscheidungen. Beide Marathons wurden heute ausgetragen im Herzen von London. Ein Rundkurs, der viermal durchlaufen werden musste. Bei den Männern hat Geoffrey Kirui aus Kenia gewonnen vor Tamera Tola aus Äthiopien und Alphonse Felix Simbu aus Tansania. Es waren nicht die Top-Leute am Start. Am Ende ein Kenianer mit der Goldmedaille, aber auch verdient.
Absolut, hat sich da, die ersten beiden haben sich da abgesetzt vom Feld. Ich glaube, bei Kilometer 17, 18 oder so haben sie den ersten Angriff gestartet. Dann hat Tola der Äthiopier, ich glaube, bei Kilometer 22, 23 das erste Mal angegriffen, das Tempo verschärft nochmal. Dann sind sie zwischen Kilometer 25 und 30, glaube ich, die 5 Kilometer unter 15 Minuten gelaufen, deutlich. Also wirklich ein wahnsinniges Tempo zwischendurch. Und dann hat aber eben der Kenianer doch nochmal die größeren Reserven gehabt, und dann wurde ja am Ende fast noch mal knapp zwischen Silber und Bronze.
Ja, die Silber- und Bronzemedaille waren tatsächlich sehr, sehr nah beieinander. 2:09:49 Tamera Tola, Alphonse Felix Simbu mit 2:09:51. Dann die Bronzemedaille. Callum Hawkins aus Großbritannien wurde Vierter in 2:10:17. Bei den Damen hat Rose Chelimo aus Burundi gewonnen vor Edna Kiplagat aus Kenia und Amy Craig aus den USA. War da eine Überraschung dabei?
Ja, Marathon ist immer schwer einzuschätzen, gerade so vor Meisterschaften, weil es halt doch meistens nicht schnelle Rennen werden, sondern eher ein bisschen taktisch geprägt. Von daher, ja, ich hatte da eigentlich keine Favoritin so wirklich auf dem Zettel. Es war, glaube ich, niemand dabei, der sich vorher irgendwie herauskristallisiert hatte als klare Favoritin. Von daher, es war ein durchaus ein schnelles Rennen. 2:27 ist, glaube ich, für eine WM auf jeden Fall eine ordentliche Zeit. Und war ja auch recht souverän, was Ruth Chelimo da auf die Straße gebracht hat.
Ja, 2:27:11 zeitgleich Kiplagat und Amy Craig mit 2:27:18. Da hatte Kiplagat dann das Zielfoto gewonnen. Eine Entscheidung gab es noch ganz spät, beziehungsweise 2 Entscheidungen gab es noch. Das waren einmal die 100 Meter der Damen und der Stabhochsprung der Damen. Bei den 100 Metern der Damen gewinnt Tori Bowie aus den USA vor Marie-José Talou und Daphne Schippers aus den Niederlanden. Und man fragt sich, Torben, wo ist Elaine Thompson gewesen?
Ja, sie war, jetzt muss ich kurz rechnen, ungefähr 1,5 Meter dahinter. Ja. Mit 10,98 auf dem 5. Platz. Und hatte, glaube ich, irgendwo bei 50, 60 Metern so einen kleinen Schritt, wo sie sich irgendwie vertreten hat. Und hat mich etwas gewundert, dass sie doch da so weit hinterher hing, weil sie im Zwischenlauf oder im Halbfinale starken Eindruck gemacht hatte. Aber es hat sich dann eben doch gezeigt, dass auch sie wie Usain Bolt dieses Jahr ein paar Probleme hatte gesundheitlich und das hat sich dann eben im Finale leider gezeigt aus ihrer Sicht.
Ja, Tori Bowie ist von hinten gekommen. Marie-José Talou hat die ganze Zeit dieses Rennen angeführt. Tori Bowie konnte sie auf den letzten Metern dann abfangen und in 10,85 gewinnen. Gina Lückenkämper aus Deutschland war im Halbfinale ausgeschieden. Da hatte sie ein ganz kleines bisschen den Start verpasst. In 11,16 am Ende dann nur auf Platz 6. Wäre sie die gleiche Zeit wie im Vorlauf, hier im Endlauf gewesen, hätte sie die Bronzemedaille geholt. Darf man da noch drauf gucken?
Ja, darf man schon, aber ich glaube, der Vergleich ist ein bisschen unfair dann doch. Weil so ein Vorlauf von vorne zu laufen, quasi nach 20 Metern vorne zu sein, mehr oder weniger, ist doch nochmal was anderes, als dann in so einem Topfeld mittendrin zu sein. Das hat man im Halbfinale dann gesehen, wo sie eben doch, also das mit Abstand beste Halbfinale erwischt hat von der Besetzung her und da dann eben, wie gesagt, den Start etwas verpennt hat und dann eben anders als im Vorlauf nicht mehr zu dieser Lockerheit gefunden hat und aber mit 11,16 auf jeden Fall noch eine starke Zeit, also die 10,96 oder 95 waren da eher der Ausreißer nach oben und ja, sie ist ja auch immer noch erst 20 Jahre alt, von daher war das jetzt ganz gut, mal in diese Region vorzufühlen und dann da nächstes Jahr für die EM ein paar Impressionen mitzunehmen.
Ja. 2018 ist die EM in Berlin und da werden auch viele deutsche Sportler natürlich darauf hinarbeiten. Wir werden gleich noch über Matthias Bühler sprechen, der dann auch eine explizite Meinung zu diesen Europameisterschaften in Berlin hat. Aber lass uns noch über die eine Entscheidung sprechen, die es dann gab heute, der Stabhochsprung der Frauen. Man wusste vorher, es würde wohl ein Zweikampf zwischen Ekaterini Stefanidi werden und Sandy Morris aus den USA. Ekaterini Stefanidi gewinnt mit 4,91 Meter Weltjahresbestleistung, neuer griechischer Rekord. Ich fand die Überlegenheit von Stefanidi, sowohl im Vorkampf als auch im Endkampf, fand ich beeindruckend. Wie ging es dir mit Stefanidis Sieg?
Ja, ähnlich. Ich meine, dass wir sie auch in der Vorschau ähnlich wie Thiam als eine der großen Favoritinnen herausgestellt hatten und genau diesen Eindruck hat sie bestätigt. Also hat dann blitzsauber im Wettkampf gemacht, ist, glaube ich, drei Höhen gesprungen, 4,65, 75 und 82, alle drei im ersten Versuch. Und das reicht eben dann, wenn du in diesen Höhen sicher bist, um da souverän Gold zu holen.
Ja, 4,91, das war ein fantastischer Versuch, den sie da drüber gesetzt hat und damit die Weltjahresbestleistung aufgestellt. Sandy Morris gewinnt die Silbermedaille, Bronze teilen sich Robelis Penado aus Venezuela, die auch Landesrekord springt mit 4,65 und Yarisley Silva mit 4,65. Lisa Rischich kommt auf Platz 5. Und so ein ganz kleines bisschen verärgert kann sie eventuell sogar sein, weil sie hat sich bei 4,45 einen Fehlversuch geleistet. Hätte sie den nicht gehabt, dann hätte sie auch Bronze geholt. Das ist schon sehr ärgerlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Im Interview hinterher im ZDF sagte sie, das ist so ein bisschen ihr Platz quasi so Top 5 in der Welt, irgendwie so Platz 4 bis 6 irgendwo zu landen. Aber ja, höhengleich mit Bronze. Das ist genau das, worauf es im Stabhochsprung eben ankommt, dass du die frühen Höhen möglichst im ersten Versuch nimmst, dass du dir keine Ausrutscher leistest, weil so ein Fehlversuch kann teuer werden. Und es ist jetzt in dem Fall halt geworden, weil entweder 4,65 im ersten zu springen oder eben die 4,45, die Einstiegshöhe im ersten zu springen, dann steht da halt eine Bronzemedaille.
Das waren die Endkämpfe hier, die es am heutigen Tag gegeben hat.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir haben auch noch ein paar Vorkämpfe gehabt, beziehungsweise Vorläufe. Und wir müssen als erstes über das Halbfinale, über die 110 Meter Hürden sprechen. Dort gab es mit Matthias Bühler einen deutschen Teilnehmer, der im zweiten Halbfinale dann auf Platz 8 eingelaufen ist. 13,79 am Ende. Wie beurteilst du seinen Lauf? Er scheint gar nicht so richtig reingekommen zu sein während des gesamten Laufes.
Nee, also er ist eher so ein langsamer Starter, der dann so ab der dritten, vierten Hürde ins Rollen kommt normalerweise. Dann mit einem starken Schlussspurt nochmal auf den letzten 20 Metern normalerweise gegen zwei, drei Plätze gewinnt. Das hat im Vorlauf auch noch funktioniert. Da war es, glaube ich, eine 13,52, wenn mich mein Zettel nicht täuscht. Das Halbfinale war dadurch langsamer mit 13,79. Und ja, da war er doch, glaube ich, etwas angefressen hinterher von seiner Leistung und hat dem dann ja auch nicht nur den Unmut über seine Leistung hinterher etwas Luft gemacht.
Ja, da hören wir genau mal rein. Matthias Bühler hat sich dann so ein ganz kleines bisschen auch Luft gemacht, nicht nur über seinen Lauf. Da hören wir jetzt mal rein.
Wenn man die Saison so betrachtet, ich habe am Anfang ja auch Schwierigkeiten gehabt, überhaupt einen Verein zu finden, weil ich in Amerika trainiere, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und es ist insgesamt halt sehr schwierig, Leistungssport zu finanzieren in Deutschland. Und wenn ich sehe, dass also erwartet wird vom Athlet, dass man in Deutschland trainiert, dass man im Schnee trainiert, in der Kälte, dass man, um gefördert zu werden, muss in 2 Monate im Jahr im Schlamm rumkrallen muss. Und das ist natürlich immer sehr schwierig dann. Und ich denke, insgesamt der Leistungssport muss in Deutschland besser gefördert werden. Es kann nicht sein, dass wir Athleten eben so wenig finanzielle Unterstützung bekommen. Ja, eben, das ist eben auch der Fall, dass im nächsten Jahr ist dann die Europameisterschaften. Ich hoffe, das Stadion wird voll sein, und wenn dann eben 80.000 einen anfeuern und dann einen Athleten anfeuern, der im Prinzip nicht mal die Miete bezahlen kann, dann muss sich der Deutschland auf jeden Fall mal Gedanken machen. Es kann einfach nicht sein, dass wir so schlecht gefördert werden.
Das war im Interview beim ZDF bei Norbert König, und Norbert König hatte ich das Gefühl, hat so ein ganz kleines bisschen eine Chance verpasst, da ein bisschen tiefer reinzugehen, weil Matthias Bühler sich wirklich über die mangelnde Förderung dann auch beschwert hat. Wir haben seit Olympia 2016 diese Diskussion über Förderungsrücknahme, beziehungsweise dass nur noch die Spitzensportler gefördert werden. Hat deiner Meinung nach Matthias Bühler hier einen ganz wichtigen Punkt angesprochen?
Auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt seit, ich weiß gar nicht, wann er in Kraft getreten ist, diesen neuen Sportförderungsplan, der eben nach Medaillen im weitesten Sinne rechnet, wer gefördert werden darf oder sollte und wer nicht. Und Matthias Bühler ist also irgendwie einer der Sonderfälle. Er trainiert in den USA normalerweise beim Trainer des Weltrekordlers von Arias Merritt. Ich glaube, 3 Monate im Jahr ist er da.
Ja.
Eben über den Winter, wie er es auch angesprochen hatte. Und es war eben, ich erinnere mich noch im Januar, glaube ich, dass Matthias Bühler noch ohne Verein dastand. Oder Ende letzten Jahres nach Olympia, dass er nicht wusste, wer bezahlt mein Training, wer bezahlt meine Wohnung und wie kann ich meinen Sport überhaupt betreiben, ohne da jetzt irgendwie einen Kredit aufnehmen zu müssen quasi. Und das ist halt extrem schade, weil er zwar bei internationalen Meisterschaften selten ganz vorne mit dabei ist, aber er war jetzt, meine ich, 7-mal in Folge oder 6-mal in Folge deutscher Meister. Also ist da ganz klar der Meisterschaftsläufer aktuell in Deutschland, und das ist schon ein bisschen symptomatisch in meinen Augen, dass eben ja alles, was nicht irgendwie Top 5 in der Welt ist, so ein bisschen runterzufallen scheint aktuell, was die Förderung angeht.
Ja.
Und dass es eben auch ein sehr starres Konzept ist, wie ihr es ja auch angesprochen habt, dass eben Bundespolizei als Hauptsponsor in Anführungsstrichen dahinter steht und daneben eben wenig alternative Modelle in der Breite funktionieren, und ja, dass das eben schade ist, dass wenn man sich da nicht sieht irgendwie, dass man dann ja, wie in deinem Fall, auf die Leine gestellt ist.
Was mich halt, also die Diskussion ist ja valide. Wie zäumst du das Pferd auf? Entweder du sagst, du bringst nur die Spitzensportler mit Förderung unter, beziehungsweise du förderst nur die Spitzensportler, die eine Medaillenchance haben. Dann können die weiter trainieren. Oder du sagst, du förderst die Talente, die vielleicht im C- oder B-Kader sind, und versuchst, die durch eine gezielte Förderung dann hochzukommen. Es ist ja so ein ganz kleines bisschen das Henne-Ei-Problem.
Ja, und dann kommen ja noch dazu, dass sich Nominierungsrichtlinien, also Normen für internationale Meisterschaften und auch Kadernormen, sich ja nach internationalen Maßstäben richten. Und wie ja jetzt auch immer wieder oder immer verdeutlicht wird, sind diese Maßstäbe häufig nicht ganz sauber erzielt worden. Das heißt, so wie heute, wo dann Jennifer Oeser 6 Jahre nach der WM in Daegu noch eine Silbermedaille plötzlich überreicht bekommt, ohne dass es jemand wirklich mitbekommt.
Ja.
Ist das dann aber der Maßstab, der irgendwo gesetzt wird von dieser Goldmedaille, wo er nach 5 Jahre später rauskommt, das war eine gedruckte Leistung. In diesen 5 Jahren ist aber jemand, der damals nah dran war, aus der Förderung gefallen, hat aufgehört und hat eben, ja, da hat man da einen Sportler verloren, der vielleicht mal 13 Jahre später irgendwas hätte erreichen können. Mhm. Und da ist es eben ganz schwierig, irgendwie den Maßstab zu finden, der funktioniert, um gesunde Einstufung hinkriegen zu können.
Ja, das ist ja tatsächlich eine wirklich einschneidende Frage. Jennifer Oeser gewinnt heute die Medaille, beziehungsweise sie wird heute überreicht. Das fand ich eine sehr schöne Geste, dass das dann im Stadion gemacht worden ist. Aber man stelle sich vor, da wäre damals ihre Förderung von abhängig gewesen. Und dann erreicht sie diese Medaille nicht, kriegt die Förderung vielleicht nicht mehr, muss dann damit dem Sport aufhören. Und dann hört sie 6 Jahre später, ja gut, du bist dann doch auf Platz 2, du hast dann doch die Medaille. Da hängen ja Karrieren dran.
Ja, ich glaube, der prominenteste Fall, was das angeht, ist Nadine Kleinert, die ja vor 4, 5 Jahren aufgehört hat.
Ja.
Und die 6, 7 Meisterschaften in Folge dann 2, 3, 4, 5 Jahre später noch einen, dann 2, dann 3, dann 4 Plätze vorgerückt ist, plötzlich irgendwie von Platz 8 auf Platz 4 war, dann ein Jahr später wieder auf Bronze gerückt ist, die irgendwann mal eine Rechnung gemacht hatte, so was hätte ich denn theoretisch mehr verdient an Förderung, an Werbegeldern, an PR-Maßnahmen, die ich hätte machen können mit Bronzemedaillengewinner und Ähnlichem, und der ist da, glaube ich, ein bisschen schwindelig geworden, was das angeht, und das ist eben das Problem, dass der aktuell leider die Ergebnislisten der Leichtathletik 3, 4 Jahre unter Vorbehalt quasi abgespeichert sind und dann erst häufig rauskommt, wer hat denn damals doch noch irgendwie Mist gebaut und zieht nochmal aus der Wertung wieder raus.
Ja, genau. Das ist tatsächlich eine Frage, die in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch in Jahren dann diskutiert werden muss und wahrscheinlich und hoffentlich auch diskutiert werden wird. Wir haben noch ein paar Wettbewerbe dann hier auch zu besprechen, weil unter anderem die Speerwurfdamen waren heute in Aktion und Katharina Molitor, die einzige Sportlerin, die hier von Olympia noch Medaillengewinnerin ist, hat ihren Vorkampf gehabt und sie hatte durchaus etwas zu kämpfen in den letzten Monaten, aber der erste Versuch, beziehungsweise ihr zweiter Versuch heute, mehr auf 65,37, der sah schon wieder richtig gut aus. Die Qualifikation für Katharina Molitor sehr, sehr deutlich erreicht.
Absolut, das war nach einer doch recht durchwachsenen Saison ein starker Auftritt da in der Qualifikation heute und sie ist ja immer eine Titelverteidigerin. Von daher hat sie auch doch, glaube ich, einen Anspruch, mit dem sie dann im Wettkampf gegangen ist, sich vielleicht daran erinnert, wie es vor 2 Jahren war in Peking und hat erstaunlich gut funktioniert. 65,37 ist eine Weite, wenn man die im Finale anbietet, dann ist normalerweise der Platz unter den ersten 5 auf jeden Fall schon mal drin und dann kann man immer noch gucken, was in den anderen 5 Versuchen noch geht.
Ja. Meinst du, sie hat eine Medaillenchance?
Auf jeden Fall. Also dafür ist sie erfahren genug, hat ja auch eine Bestleistung im Bereich von 67 Metern, meine ich, irgendwo bei 67,5 die Ecke. Und damit ist eigentlich immer drin, dass da mal einer rausrutscht und daneben mindestens zu Bronze oder auch mehr erreichen könnte.
Ja, Christine Hussong hat es nicht geschafft. Mit 60,86 Meter hat sie den Endkampf verpasst. Und dann haben wir noch die 400 Meter der Damen. Dort gab es auch deutsche Beteiligung. Dort hat Ruth-Sophia Spellmeier ihren Vorlauf überstanden. Mit 51,72 ist sie auf Platz 5 in ihrem Vorlauf eingelaufen und hat die Qualifikation über die Zeit geschafft. Gute Leistung von Ruth-Sophia Spellmeier. Wie bewertest du ihre Leistung?
Ja, sehr ordentlich. Ist, glaube ich, auch diese Hundertstel genau, ja genau, da sehe ich es gerade auf meinem Zettel, auf die Hundertstel genau ihre Saisonbestleistung nochmal gelaufen jetzt, die bestätigt im Vorlauf. Also genau zur richtigen Zeit topfit. Und sie hatte ja so ein bisschen eine schwierige Vorbereitung, war ja erst nicht nominiert worden nach den deutschen Meisterschaften, dann auf Basis der, ich glaube, Weltbestenliste nennt es sich letztlich, quasi dieses bereinigte Ranking, wo dann pro Nation nur 3 Starter dabei sind, da war sie von der IAAF unter den ersten 32 der Welt, die eingeladen werden. Und dementsprechend ist sie dann noch nachnominiert worden. Und für dieses Hin und Her, dass sie erst nicht wusste, ob sie laufen darf im Einzel oder nicht, ist das auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich, da jetzt, wie schon letztes Jahr in Rio, ins Halbfinale zu laufen.
Ja, Ruth-Sophia Spellmeier also im Halbfinale über die 400 Meter. Einen einzigen Vorkampf haben wir noch. Raphael Holzdeppe mit seiner Qualifikation im Stabhochsprung, was mich ja schon wieder gewundert hat, 5,75 war die geforderte Qualifikationshöhe, die hat jetzt keiner erreicht, weil vorher schon die 12 feststanden, aber ist das der einzige Grund, warum man die Qualifikationshöhe so hoch ansetzt, weil man keine großen Felder haben möchte?
Ja, ich meine, das im ZDF wurde auch angesprochen während der Übertragung, dass eben letztes Jahr in Rio war die Höhe bei 5,65, wenn ich mich recht erinnere, gesetzt und da waren dann eben 16 Mann im Finale und so ein Stabhochsprung zieht sich ja sowieso schon und dann eben noch mit 16 Leuten nochmal mehr, deshalb hat man, glaube ich, da diesmal den Schluss draus gezogen, die etwas zu hoch zu setzen auf 5,75 und damit sicher zu gehen, dass da doch nur 12 Leute dann ins Finale einziehen.
Ja, Raphael Holzdeppe musste zwischendurch ein bisschen kämpfen. 5,70 Meter hat er dann aber übersprungen und ist qualifiziert. Renaud Lavigny ist natürlich der Mann, über den man in den letzten Jahren immer gesprochen hat. Aber er scheint nicht unschlagbar dieses Jahr zu sein.
Nee, da hast du recht. Er ist ja auch, hatten wir in der Vorschau kurz drüber gesprochen, dass er eben noch nicht Weltmeister geworden ist bisher. Jetzt so ein bisschen in diesem Jahr aus dem Hinterhalt, in Anführungsstrichen, soweit das geht, mit jemandem in seiner Position angreifen möchte. Und sah aber durchaus souverän aus, also hat einen fitten Eindruck gemacht und ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, aber eben nicht wie in den letzten Jahren derjenige, der das ganze Jahr über den Stabhochsprung beherrscht hat.
Ja, wer wird deiner Meinung nach um die Medaillen hier springen?
Ja, ich sehe Sam Kendricks auf jeden Fall vorne mit dabei, der heute auch ein paar Probleme hatte bei 5,60 Meter, aber dann über die 5,60 Meter rüber ist. Der schon 6 Meter gesprungen ist in diesem Jahr. Und ja, Vorsprung ist viel Tagesform, da muss viel passen. Da sehe ich nicht wie bei den Frauen mit Ekaterina Stefanidi jemanden, der vorne wegläuft. Und von daher würde ich da auch Lavinie Holzdeppe, auch Sean Barber immer wieder mit reinrechnen, wenn es darum geht, wer da zur richtigen Zeit quasi die richtige Höhe in Versuch springt.
Ja, wir werden es sehen. Meistens sind die Stabhochsprung-Wettbewerbe in den letzten Jahren eine sehr faszinierende Geschichte gewesen. Da können wir uns sicherlich alle auf den Endkampf freuen. Das war Tag 3 der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London und das war Torben Siemer, unser Leichtathletik-Experte, mit seinem Fazit zu eben diesem Tag 3. Danke, Torben.
Danke, Andreas.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.